Sind wir schon live drauf, oder?
Na wunderbar.
Dann wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen allen hier bei Good Spaces in Karlsruhe und allen, die uns online zuschauen, zu unserem Ukraine-Panel. So haben wir es für uns mal kurz überschrieben. Und wenn Sie Kommentare zu dem, was Sie in den nächsten 90 Minuten hören und sehen, abgeben wollen, das können Sie gerne auf Twitter tun unter dem Hashtag Ukraine-Panel. Es ist ja so, diese umfassenden Sanktionen, die wir gegen Russland nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine getroffen haben, die sind im Grunde das einzige friedliche Mittel, das man hat, um etwas gegen so einen Krieg zu tun. Dass man da einen langen Atem braucht, das merken wir gerade und den brauchen wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile, bis das dann wirklich Wirkung zeigt und vielleicht wirklich eine Einigung in irgendeiner Form zustande kommt. Auch viele Forschungseinrichtungen schränken den Kontakt mit russischen Wissenschaftsinstitutionen ein und damit auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Russland. Die Frage ist, sind diese Sanktionen wirklich richtig? Weil die Wissenschaft eine geopolitische Macht ist und dann auch entsprechend handeln muss? Oder sind sie falsch, weil wer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abstraft, Grundrechte verletzt und in der Folge dann auch unser aller Zukunft womöglich gefährdet? Sind Wissenschaftssanktionen nicht gerade bei bestehenden Kooperationen ein erheblicher und sogar illegitimer Eingriff des Staates in die grundgesetzlich verbriefte Wissenschaftsfreiheit und in die gute wissenschaftliche Praxis? Wie können Forschende, Universitäten und Forschungseinrichtungen damit umgehen? Was bewirken diese Sanktionen tatsächlich in Russland? Welche Auswirkungen haben sie bei uns? Das ist eine Frage, die man nicht nur bei Gas- und Ölsanktionen stellen muss, sondern eben auch im Wissenschaftsbereich. Wie sollen wir in Zukunft bei Forschung und Innovation mit Ländern umgehen, die unsere Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht teilen? Ich denke da zum Beispiel an China. Diese und viele weitere Fragen wollen wir heute Abend diskutieren mit hochrangigen Köpfen aus Wissenschaft, Forschungsförderung und Politik, aus dem KIT und aus Berlin. Mein Name ist Markus Brock, ich bin Journalist und Fernsehmoderator bei Dreisat. Dem Südwestrundfunk, bin viel in der Kultur, in der Wissenschaft, aber auch in der Politik unterwegs. Und als man mich gefragt hat, ob ich dieses Panel moderieren möchte, habe ich sofort ja gesagt, weil ich finde das Thema unglaublich wichtig, staune aber immer wieder, wie wenig es in den gängigen Medien tatsächlich Beachtung findet. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, werden Sie erstmal begrüßt von unserer Gastgeberin, Prof. Dr. Dr. Raffaela Hillerbrand, Direktorin der ATI, der KIT Academy for Responsible Research, Teaching and Innovation. Sie ist Physikerin und Philosophin, stellvertretende Leiterin des ITAS, des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am KIT und Professorin für Technikethik, Wissenschaftsphilosophie und die Beurteilung komplexer Wissensformen und auch noch die Leiterin der Forschungsgruppe Philosophie der Technik, Technikfolgenabschätzung und Wissenschaft. Das heißt, Sie ganz persönlich befassen sich mit solchen Themen sowieso in Ihrer Wissenschaft und Forschung, aber insgesamt, warum finden Sie diesen Abend, diese Diskussion so wichtig, dieses Thema?
Also ich glaube, viele Aspekte haben Sie ja schon genannt, deswegen vielleicht Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, ob der nun gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich glaube auch, für viele Forscher hat es ganz konkrete Auswirkungen. Die sind vielfältiger Natur, aber ich glaube, uns sollte heute Abend interessieren, was es in ethischer Hinsicht bedeutet, für zum Beispiel die ethischen Aspekte der guten wissenschaftlichen Praxis. Wir sind ja gewöhnt und angehalten, auch aus guten Gründen, Forscher, die an der Forschung teilgehabt haben, auch an den Ergebnissen partizipieren zu lassen, sie auch entsprechend zu würdigen, sei es auch Publikationen. Und das wird jetzt alles, zumindest scheint es, eingeschränkt. Das sind so die Themen.
Und die Diskussion in der Wissenschaftswelt, wie läuft die? Wird da viel drüber gesprochen?
Ja, es wird viel drüber geredet, weil sich auch viele eingeschränkt fühlen, auch gerade mit Blick auf, was wir vielleicht später auch noch hören, mit wie war es denn im Kalten Krieg, der ja auch nur in Teilen oder nur in Europa ein kalter Krieg war. Da waren deutlich mehr Kooperationen zwischen Russland und dem Westen möglich.
Wir haben ja eine sehr große Runde heute. Warum sind da so viele verschiedene Facetten wichtig?
Weil in der Vorbereitung ist uns aufgefallen, es ist ja natürlich ein einschneidendes Ereignis gewesen, der Angriffskrieg auf die Ukraine, aber es war jetzt kein vereinzeltes Ereignis. Russland war auch vorher keine Demokratie, kein Rechtsstaat und ich glaube, es ist gut, die beiden auseinanderzuhalten. Und die Frage ist, ob vielleicht man sich vorher schon die Kooperationen vielleicht kritischer anschauen hätte sollen und gleichzeitig, ob man nicht auch andere Kooperationen überdenken sollte. Wir rufen auf zu Kooperationen mit China. Ist das noch ein selbstkonsistentes Bild und wenn ja, wie?
Sie haben uns ja als Direktorin des neuen ARTI eingeladen. Was ist ARTI genau und warum sind die Sanktionen auch für ARTI ein Thema?
Genau, also ARTI steht für die KIT Academy for Responsible Research, Teaching and Innovation. Und ja, der Name ist Programm. Es geht in diesem seit 2019 bestehenden Akademie darum, Verantwortung in allen Bereichen, in denen sich das KIT stark fühlt und ist, zu stärken. Das ist die Lehre, die Forschung und die Innovation. Und jetzt ist natürlich eins unserer Kernbereiche, Ethical Literacy an Menschen zu geben, die später Technik zu gestalten. Aber gleichzeitig sind auch ethische Aspekte der Forschungspraxis ein Teil von dem, also unserer täglichen Praxis. Und da fällt diese Frage drunter. Und wir hatten uns auch lange überlegt, ob wir dieses Panel jetzt schon machen sollten, wo keiner gute Antworten hat, wir auch nicht wissen, wie wir uns positionieren, war das jetzt gut, diese Einschränkungen, könnte man es anders machen, sollte man es besser machen. Und dann fiel uns auf, dass es ja genau die Natur von ethischen Reflektieren ist, die wir auch in der Technikethik ja kennen. Es gibt natürlich Dinge, die sind verboten und die sind geboten. Aber zwischen diesem Schwarz und Weiß gibt es einen Graubereich und die interessanten Fragen sind ja genau da in der Mitte. Und das war die Idee dieses Panels hier ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt Licht in diesen Graubereich zu bringen, aber ein bisschen die Argumente klar zu haben.
Ja, vielleicht sind wir hinterher ja wirklich alle ein bisschen schlauer und haben die Chance genutzt, unsere Meinung ein bisschen weiter auszubilden, weil ich glaube, viele sind da noch nicht so richtig klar, wie sie dazu stehen. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen und uns spannende 90 Minuten. Ja, Raffaele Hirmann, Dankeschön. Ja, und wir starten mit einer kleinen Runde, auch wenn zwei aus Berlin schon zugeschaltet sind, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte, mit drei weiteren Köpfen aus dem KIT, die ich ganz herzlich nach vorne bitte, um die aktuelle Situation in der Wissenschaft an einem ganz konkreten Beispiel zu zeigen. Professor Dr. Thomas Hitt, Vizepräsident des KIT für Innovation und Internationales, Professor Dr. Markus Knute, einer der weltweit führenden Teilchenphysiker, der MIT-Professor ist dank einer Humboldt-Professur, Professor am KIT und war am CERN entscheidend an der Entdeckung des Higgs-Bosons beteiligt und Professor Dr. Heinz Kalt, Ombudsmann zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am KIT und Leiter der Arbeitsgruppe für Halbleiteroptik und Photonik am Institut für Angewandte Physik. Herzlich willkommen, kommen Sie ein bisschen näher. Lieber Professor Knute, das CERN hat ja jegliche Zusammenarbeit mit Russland vorläufig gekappt. Was hat sich in der Forschungsarbeit da seit Beginn des Ukraine-Kriegs dann tatsächlich verändert? Was für Auswirkungen sehen Sie da?
Also wie alle waren wir natürlich im Februar und dann vom März erstmal von der Situation geschockt und haben dann beschlossen, erstmal einen Timeout zu nehmen. Wir haben uns, also jeder Einzelne, aber auch als Kollaboration, haben wir das Jahr beschlossen, erstmal die Sachen einzufrieren. Und für die Russische Föderation ist das ganz speziell. Der Observer-Status, den Russland hat am CERN, dass der erstmal eingefroren. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir dann entschieden, wie gehen wir denn jetzt weiter voran. Und das CERN Council, also die Vertretung der Mitgliedsländer, hat beschlossen, die bestehenden Verträge auslaufen zu lassen. Also nicht direkt zu unterbrechen, sondern auslaufen zu lassen. Mit der Einschränkung, dass dieser Observer-Status immer noch eingefroren ist. Was heißt das? Das heißt, dass wir tatsächlich nicht direkt mit den russischen Instituten zusammenarbeiten, aber doch mit den Vertretern, also den Mitgliedern der russischen Institute, insbesondere der Wissenschaftler, die am CERN sind. Das ist natürlich auf der persönlichen Schiene ganz wichtig, dass die Leute sitzen da, die leben da mit ihrer Familie und die forschen, insbesondere auch mit einer speziellen Expertise. Das ist für unsere Experimente sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, so eine Zäsur zu machen und sagen, so können wir nicht weitermachen. Mhm. Da sind wir natürlich wie jeder in der Gesellschaft mit der Frage konfrontiert, wie geht man mit dieser Situation um? Und wir haben uns entschieden, nein, wir wollen in Zukunft nicht weiter mit Russland arbeiten. Wir geben uns aber auch die Möglichkeit, weiter darüber nachzudenken. Das heißt, diese Verträge, die würden normalerweise 2024 erneuert. Es ist möglich, dass sie erneuert werden, wenn sich die Situation dramatisch verändert.
Aber was hat das ganz konkret für Auswirkungen am CERN? Vielleicht kriegt ihr ja das Feedback ein bisschen weg aus dem Mikrofon. Das war für mich sehr unangenehm.
Was heißt das ganz konkret? Also ich habe ja gerade schon die Wissenschaftler angesprochen. Die Wissenschaftler an russischen Instituten haben jetzt ungefähr ein Jahr Zeit, sich neu zu orientieren, vielleicht eine neue Institution, zum Beispiel das KIT zu finden, wo man dann ein neues Zuhause bekommt und Wissenschaft weiter betreiben kann. Das heißt aber auch, dass wir in den laufenden Experimenten und den zukünftigen Experimenten, an denen wir schon arbeiten, uns nicht auf unsere russischen Partner, mit denen wir über Jahrzehnte gearbeitet haben, verlassen können. Das heißt ganz konkret, Für mich heißt das, es gibt ein Projekt, ein Upgrade für unseren Detektor, an dem wir arbeiten. Und da gibt es Teilelemente, die von russischen Instituten übernommen werden sollten, die wir jetzt zum Teil nach Karlsruhe holen, aber auch in Amerika bearbeiten.
Also die Einbußen sind nicht allzu groß. Sie können das kompensieren, was im Moment passiert.
Das ist nicht einfach. Also das waren vor der Krise schon sehr schwierige Projekte. Und die sind jetzt nochmal ungefähr 5-10% schwieriger geworden. Okay. Das heißt, es ist
nicht real. Ja. Herr Professor, Sie haben ja den Überblick über das KIT insgesamt. Wie ist denn die Situation? Welche Bereiche sind tatsächlich von diesen Sanktionen betroffen?
Ja, ich möchte vielleicht nochmal vorausschicken, und es knüpft ein bisschen an das, was Herr Klute auch gesagt hat. Das KIT hat ja, und auch seine Vorgängereinrichtung, also Universitäten, Forschungszentrum Karlsruhe, hat ja eine lange Historie in der Kooperation mit Russland. Das war ja auch weit zurück, also auch noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Und insofern ist es natürlich für uns auch sehr bedauerlich, weil wir ja jetzt über viele, viele Jahre auch sehr, sehr gute und vertrauensvolle Kooperationen aufgebaut haben. Wir sind aber natürlich Teil der nationalen, internationalen Forschungsgemeinde, und wir haben uns natürlich auch und sind damit natürlich auch Mitglied der Allianz der Forschungsgemeinschaften über die Helmholtz-Gemeinschaften, und haben uns natürlich unmittelbar nach Kriegsbeginn natürlich auch mit allen Partnern auch abgestimmt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Wissenschaft dort auch mit einer Stimme spricht und dass nicht einer ausschert. Und insofern haben wir uns natürlich auch sicherlich aus schweren Herzens dafür natürlich entschieden, alle Kooperationen zunächst mal auf Eis zu legen. Es fällt natürlich auch schwer, weil natürlich viele Wissenschaftler immer wieder aus Russland auch nach Karlsruhe kommen, an großen Forschungsprojekten beteiligt sind. Wir haben umgekehrt sehr, sehr viele Mitarbeitende auch russischer Nation, auch Ukrainer. Wir haben über 100 Studierende aus Russland. Wir haben knapp 50, 60 Studierende aus der Ukraine. Also wir sind natürlich auch eine sehr offene wissenschaftliche Einrichtung. Insofern ist es natürlich schwierig. Wir laden auch keine Gäste mehr derzeit ein, keine Veranstaltung. Auf der anderen Seite ist es aber so, die da sind, die schicken wir natürlich nicht nach Hause. Das gilt das Gleiche für die Studierenden. Wir nehmen die Bewerbungen genauso an. Wir differenzieren schon. Und wir wissen auch, dass natürlich auf der persönlichen Schiene natürlich noch sehr, sehr viele Kontakte bestehen. Ich möchte aber an der Stelle aber gleich auch betonen, das ist nicht ohne Gefahr für die jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also wir sagen dann auch immer, macht das nicht über die offiziellen Kanäle, weil die können ja nachverfolgt werden, die können auch für den einen oder anderen auch zur Gefahr werden. Insofern ist es eine sehr, sehr schwierige Situation, aber auch in den internationalen Netzwerken, wo wir dabei sind, in den Kooperationen, gibt es ein klares Statement. Die einen waren ein bisschen zögerlich am Anfang, aber mittlerweile tragen das eigentlich alle auch mit, und insofern, glaube ich, bleibt uns an der Stelle eigentlich gar keine andere Wahl. Es ist ja auch so, wir wissen ja nicht, was mit Ergebnissen aus Wissenschaftsprojekten passiert in den Ländern. Wir haben ja keinen Einblick. Und insofern, glaube ich, ist es so schwer, es uns als die Wissenschaftsgemeinde auch fällt, diesen Weg mitzugehen. Wir müssen ihn gehen. Ich glaube, da müssen wir einfach alle Schulter an Schulter, sagt man immer so gerne, stehen und das eigentlich dann durchziehen. Ich hoffe, dass das sich irgendwann wieder ändert. Das ist natürlich im Moment nicht absehbar. Wir haben natürlich so ein paar Bereiche, wo ich sage, da versuchen wir noch ein bisschen sagen wir, eine Möglichkeit zu lassen. Das war jetzt bei den Publikationen so, beispielsweise die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch darauf angewiesen waren, wo Publikationen ganz am Ende waren, sollen keine neue eingereicht werden. Das hängt ja auch mit Datenaustausch zusammen. Da sind wir auch in enger Abstimmung mit der DFG. Aber die sagen wir so, ganz am Ende waren und eingereicht waren, schon fast angenommen. Da haben wir gesagt, naja, das gehen wir mit. Aber im Prinzip sind bei uns eigentlich alle wissenschaftlichen Fachgebiete vertreten, weil wir eigentlich fast in allen Gebieten eng mit Russland zusammengearbeitet.
Wir können da nachher im Detail nochmal drauf eingehen. Herr Professor Kalt, als Ombudsmann zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am KIT, widerspricht dieses Vorgehen nicht guter wissenschaftlicher Praxis?
Die kurze Antwort ist im Prinzip erstmal nein, aber im Detail gibt es da schon noch Probleme, die wir diskutieren müssen hier. Wir können mal anfangen, natürlich das Grundgesetz garantiert uns in Artikel 5 Absatz 3 die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, davon kann man ausgehen. Aber es ist natürlich so, dass diese Freiheit nicht grenzenlos ist, sondern die kann durch rechtliche Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Rechtliche Rahmenbedingungen sind ganz offensichtlich Datenschutzrecht, Strafrecht, solche Dinge. Das ist offensichtlich. Es gibt natürlich auch Gesetze im Außen- und Wirtschaftsbereich, sozusagen die rechtlichen Normen, die wir da, wenn es um Transfer von Technologie oder Know-how geht, sozusagen dann auch berücksichtigen müssen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Natürlich kann auch ein Geldgeber, wie das IMF, DFG oder andere Geldgeber, die Förderung von Kooperationen einschränken. Der Geldgeber gibt uns immer Regeln auf den Weg und wenn das seinen eigenen Vorstellungen nicht entspricht, seiner eigenen Ethik, seiner eigenen politischen Vorstellungen, dann kann es natürlich auch eingeschränkt werden. Dann haben wir halt keine Förderung. Aber auch das sagt schon das BMDF, dass letztlich die Entscheidung bei der Wissenschaft selber liegt, wie Kooperationen und die Zusammenarbeit zu gestalten ist. Da müssen wir noch drüber reingehen später. Weiterhin vielleicht noch ein Aspekt. Wir Wissenschaftler haben ja selbst, wenn wir diese Freiheit haben, eine große Pflicht, sozusagen mit dieser Forschungsfreiheit verantwortungsvoll umzugehen. Und dazu gibt es zum einen den Kodex der DFG, der bezieht sich auf die wissenschaftliche Redlichkeit und den müssen wir in unseren Wissenschaftseinrichtungen ja rechtsverbindlich umsetzen, das haben wir gerade hier schon getan. Aber es gibt natürlich jetzt auch diese schon erwähnten, ja eigentlich freiwilligen Selbstbeschränkungen in der Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen in Russland. Hier ist es wichtig, dass die Wissenschaft eingebunden ist. Das ist sie natürlich durch diese bereits genannte Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Das ist praktisch die Vertretung der Wissenschaft. Aber es gibt Fragen und Probleme, die da offen sind. Man könnte natürlich darüber nachdenken, wie weit sind die Wissenschaftler dann vor Ort eingebunden. Müsste nicht ein KIT-Senat zum Beispiel diese Dinge eher beschließen? Man muss darüber nachdenken, ob diese Einschränkungen, die wir gerade haben, nicht zu pauschal sind. Es ist ja sehr pauschal eingeschränkt, es wird alles unterbrochen, mehr oder weniger, bis auf das, was gerade noch zu Ende läuft. Aber dann gehen diese Einschränkungen sehr ins Detail, Publikationsverbote und solche Geschichten. Und da muss man drüber nachdenken, ob das wirklich auch gerechtfertigt ist.
Werden wir gleich drüber diskutieren. Wir sind eigentlich jetzt schon mittendrin in der Diskussion und deswegen möchte ich unsere Runde auch erweitern. Geh mal hier auf die andere Seite rüber, damit ich Ihnen unsere weiteren Diskussionsteilnehmer vorstellen kann. Zugeschaltet sind Professor Dr. Alexander Lippmann, er ist oben im Bild, er ist in Moskau geborener Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland am Osteuropa-Institut der FU Berlin. Und unten drunter ist Armin Reinhardt, Leiter der Abteilung für europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung im BMBF. Und wir haben noch bei uns Dr. Mareike Ohlberg, eine der profiliertesten deutschsprachigen China-Expertinnen. Sie ist Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund und war zuvor beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. Und Enno auf der Heide ist auch aus Berlin zu uns gekommen, Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, die als Stiftung der Bundesrepublik die internationale Zusammenarbeit in der Forschung fördert. Sie fördert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unabhängig von Fachrichtung und Nationalität für den Wissenschaftsstandort Deutschland durch internationalen Forschungsaustausch stärken und setzt sich für internationale Verständigung, wissenschaftlichen Fortschritt und Entwicklung ein. Vielen Dank, dass Sie alle dazugekommen sind zu dieser Diskussion. Herr Auf der Heide, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Die Humboldt-Stiftung ist dazu da, um die internationale Zusammenarbeit in der Forschung zu fördern. Jetzt haben wir diese Einschränkungen. Wie stehen Sie dazu und wie setzen Sie die um? Wie kommen Sie damit?
Gut, wir stehen natürlich dazu, dass ein Angriffskrieg, und insbesondere ein Angriffskrieg mit dieser Brutalität und mit täglichen Kriegsverbrechen, eine klare Antwort braucht und diese klare Antwort, dieser klaren Antwort der deutschen Wissenschaft schließen wir uns an, die setzen wir auch selber um. Alle materiellen Transfers nach Russland sind gestoppt. Aber es hat natürlich eine zweite Seite. Das ist einmal, dass damit natürlich sowohl in der Ukraine, wo Personen an Leib und Leben gefährdet sind, als auch in Russland Personen, die eben gegen den Krieg sind, dann erheblichen Repressionen ausgesetzt sind, dass wir da diesen Personen auch Schutz bieten müssen. Und das tun wir mit der Philipp-Schwarz-Initiative, wo es auch mit Förderung des Auswärtigen Amtes eine Sonderinitiative für ukrainische Wissenschaftler und für politisch verfolgte russische Forschende gibt. Aber, und das ist mir wichtig, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich heute Abend immer wieder betonen werde, bei aller Härte, und wir haben ja so ein bisschen diese Tendenz, jeder, der für Kooperation ist, muss sich jetzt irgendwie rechtfertigen. Ohne Diplomatie wird es nicht gehen. Und deshalb glaube ich, dass die Wissenschaft auch in dieser extremen und schrecklichen Situation eine Brücke bauen muss und bauen kann. Und das ist eine Kernaufgabe der Humboldt-Stiftung.
Dankeschön. Herr Reinhardt, wie sind eigentlich genau die Vorgaben aus dem BMBF? Und warum sind Wissenschaftssanktionen aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wenn es um Vorgaben geht, ich glaube generell als Ministerium, kann ich Ihnen sagen, zentraler Aspekt für uns in jedem politischen Handeln ist natürlich die Wissenschaftsfreiheit. Die Wissenschaftsfreiheit, die durch das Grundgesetz nicht nur gedeckt ist, sondern auch eben stark geschützt wird. Und das Grundgesetz und dieser ganze Komplex Wissenschaftsfreiheit, der darauf fußt, dass wir in unserem Land und in unserem System eben eine freiheitliche, demokratische, rechtsstaatliche Grundordnung haben. Und das ist dafür ganz zentral, für Wissenschaftsfreiheit. Ich kann Ihnen sagen, ich bin, also ich war, wie Sie jetzt erkennen können an meinem Hintergrund, bin ich jetzt im Ministerium. Ich war aber tatsächlich die letzten gut 10 Jahre im Ausland, in Asien, Südostasien, Ostasien, zuletzt mehrere Jahre in Hongkong. Und habe da auch die Debatten mitbekommen über Wissenschaftsfreiheit, über wissenschaftliche Kooperation. Und ich kann Ihnen sagen, da ist man manchmal ein bisschen irritiert, wie die Debatte in Deutschland geführt wird und hat den Eindruck, dass es schon eine gewisse Blase vielleicht gibt und vielleicht auch in Teilen eine gewisse Naivität. Und natürlich sind wir da, glaube ich, auch in gewissen Grade in Europa generell sehr positiv verwöhnt dadurch, dass wir extrem gute Rahmenbedingungen haben, dass wir in Freiheit leben können, dass wir in Sicherheit leben können. Dass wir eben rechtsstaatliche Strukturen haben, dass man gegen ein Ministerium auch sagen und alles behaupten kann und uns auch als Ministerium verklagen kann, wenn man möchte und da alle Rechtsmittel auch hat. Ich glaube, das ist schon, was das ist uns in dieser ganzen Debatte auch extrem wichtig. Und da, jetzt wenn wir uns anschauen, was da passiert ist Anfang des Jahres, ich glaube, da ist das Ministerium natürlich Teil der Bundesregierung, die sich anschaut, was für einen krassen zivilisatorischen Bruch es dort gegeben hat. Und das ist vielleicht auch was, was aus meiner Sicht immer noch etwas ist, was wir in der Gesellschaft und auch in der Wissenschaftsszene diskutieren müssen. Wie extrem dieser zivilisatorische Bruch gewesen ist und immer noch ist und was der für uns heißt, was das für ein Angriff ist eben auch auf die Freiheit, auf Rechtsstaatlichkeit, auf Demokratie. Nicht nur eben einfach ein Akt gegen die Ukraine und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, da ist es einfach essentiell, dass man als Politik und als Bundesregierung sehr konsequent handelt und da klar politisch eine klare politische Haltung hat, die auch eben sich durch alle Ressorts, durch alle Bereiche durchzieht. Ich glaube, da, wir sehen ja, das ist ja eben auch schon erwähnt worden, die Wissenschaftsorganisationen haben sich da ja auch sehr konsequent angeschlossen, weil es auch eben über die Bundesregierung meiner Meinung nach hinaus auch eine Verantwortung eben gibt der Wissenschaftsorganisationen und auch eine Verantwortung der individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Aber haben Sie dann im BMBF auch geprüft, ob diese Sanktionen überhaupt sinnvoll sind? Ich meine, bei Gas und Öl und all diesen Dingen haben wir ganz genau geguckt, schaden wir uns mehr oder schaden wir den Russen mehr? Können wir das verkraften? All diese Dinge, haben Sie das auch geprüft im Wissenschaftsbereich?
Ich glaube, was man sehr klar sieht, ist, dass diese konsequente Haltung viel überrascht hat. Wenn Sie sich die politischen Debatten anschauen, die in verschiedenen in Thinktanks überall auf der Welt geführt wurden, auch wie man in Peking und in anderen Ländern auf Europa oder über Europa gesprochen hat, wie teilweise selber in Europa über die Europäische Union auch gesprochen wurde und wie, was man da als, da wird ja galt lange der Satz so, wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg, kann man die Europäische Union ernst nehmen, da auch, ich glaube auch, dass, da gehen ja auch viele Beobachter davon aus, dass sich da Putin auch verkalkuliert hat, dass diese konsequente Haltung, diese konsequente Antwort auf über alle Politikbereiche, dass die sehr wohl Eindruck gemacht hat, dass sie gezeigt hat, welche Konsequenzen und wie geschlossen man tatsächlich ist und was man bereit ist, auch politisch zu machen. Und da gehört die Wissenschaft, der Wissenschaftsbereich auf jeden Fall dazu.
Herr Professor Liebmann, wie stehen Sie denn zu den Einschränkungen und was bewirken die im russischen Wissenschaftssystem? Schaden wir damit dem Putin-Regime tatsächlich? Sie haben gerade vorhin schon sehr heftig genickt, als Herr Aufderheide darauf abgehoben hat, wie das auch den vielen russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schadet im Moment, die ganze Situation.
Ja, ich befürchte, ich kann mich dem Konsens, der hier sich ein bisschen so abzeichnet, nicht anschließen. Ich halte die Wissenschaftssanktionen für grundsätzlich falsch. Talleyrand hat diesen wunderschönen Satz, es ist mehr als ein Verbrechen, es ist ein Fehler, das ist genau das, was jetzt gemacht wurde. Aus drei Gründen. Erstens treffen diese Sanktionen ganz konkret die falschen Leute. Ich werde ganz konkret über Sozialwissenschaften sprechen. Die Teile der russischen Wissenschaftsgemeinschaft, die mit internationalen Akteuren kooperiert haben in Sozialwissenschaften, waren ausdrücklich Gegnerinnen und Gegner des Putin-Regimes. Es kommt wohl die Frage, woher weiß ich, das ist mein Job. Es ist Osteuropa-Forschung und das ist ganz genau das, wir wissen. Wir wissen, dass die Leute, mit denen wir kooperieren, klare demokratische Haltung haben. Sonst hätten wir mit denen nicht zusammengearbeitet. Sonst wären die fundamentalen Grundlagen für die Zusammenarbeit zumindest in unserem Fach nicht gegeben. Und gerade diese Leute, die jetzt unter massivem Druck vom Regime stehen, die mit Entlassungen, mit polizeilichen Verfolgung konfrontiert werden, bekommen gleichzeitig Gegenwind vom Westen, wo sie zum Beispiel aus finanziellen Mitteln ausgeschlossen werden, die aus früheren Kooperationen entstanden sind, wo sie symbolische Unterstützung verlieren, indem sie nicht mehr reisen können. Und für sie ist es, ganz ehrlich, etwas, was sie massiv entmutigt und sehr wahrscheinlich, das müssen wir auch sehr klar verstehen, weiter die Bewegung in der russischen Wissenschaft und in der russischen Gesellschaft beschleunigen wird, die anti-westliche Haltung zur Norm machen wird. Also wir haben die Falschen bestraft und auf eine Weise, für die für Putin-Regime absolut irrelevant ist. Also über Wissenschaftssanktionen der westlichen Organisationen hat sich die Leute in russischen politischen Eliten, wenn schon, dann wunderbar gefreut. Weil jetzt sind gerade die Stimmen in Russland, die für sie problematisch waren, von den ursprünglichen, vom Westen auch verlassen. Also wir haben die Falschen bestraft und das muss ich auch natürlich hinzufügen, wir haben natürlich auch die deutsche Gesellschaft bestraft. Ich mache Osteuropa-Forschung, Russland-Forschung und Sie fragen mich jetzt, wie wirken die Sanktionen in Russland? Leider, wenn die Sanktionen so bleiben, wie sie sind, werde ich in einem Jahr Ihnen nichts mehr sagen können, weil ich keine Forschung in Russland machen kann. Wir können keine Befragungen durchführen, wir können keine Interviews durchführen, wir haben massiv eingeschränkte Kontakte. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt in einem Zeitpunkt der deutschen Geschichte sind, wo Russland-Expertise nicht mehr nötig ist. Während des Kalten Krieges war es anders. Das heißt, am Ende Verliererinnen und Verlierer sind die deutschen Bürgerinnen und Bürger, die in einem Jahr viel schlechter informiert sein werden darüber, was in Russland abläuft.
Also bevor wir dann den Blick nach China weiten und auch mal hören, wie es in den USA aussieht, direkt dazu, Herr Reinhardt, sehr aufgehalten. Was sagen Sie dazu, Herr Reinhardt?
Ich habe da große Sympathien und auch viel Verständnis für. Ich habe auch viele Gespräche geführt mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, die jahrelange Kooperation haben, die Forschungsprojekte haben, auch über den sozialwissenschaftlichen Bereich hinaus, die jahrelang hervorragend funktioniert haben, wo auch enge persönliche Bindungen da sind, wo Karrieren aufgebaut wurden, wo Existenzen, wo Freundschaften entstanden sind. Und dass es da eine extreme Frustration gibt, was da jetzt passiert. Ich glaube, das ist mehr als verständlich. Ich möchte da zum einen auch ein bisschen darum werben, wer ist denn der Adressat der Kritik? Und das ist ja kein Naturgesetz, was da gerade passiert. Das ist ja kein nicht etwas wie ein Tsunami oder ähnliches, sondern da gibt es auch auf der anderen Seite Menschen, die adressiert werden sollten, aus meiner Sicht, wo wir uns vielleicht häufig zu sehr dann auf uns selbst beziehen. Ich glaube auch, dass das, wenn es um Einzelschicksale geht, dass da sehr genau hingeschaut wird und dass es da verschiedene Instrumente gibt, auch in den Wissenschaftsorganisationen, teilweise im Bereich des Auswärtigen Amtes auch und des BMBFs, wo versucht wird, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Situationen sind, wo sie das Land vielleicht verlassen müssen, wollen, da auch genau hinzuschauen und zu helfen und das zu unterstützen.
Diese Brain Drain aus Russland, den gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also dass immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Land verlassen.
Der verstärkt sich aber natürlich zurzeit ganz, ganz stark. Und also auch nochmal, Herr Lippmann, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, was Sie haben. Wir haben viel Kontakt mit russischen Humboldtianerinnen und Humboldtianern. Die Hälfte der Erstunterzeichner dieses berühmten oder bekannten Protestbriefes gegen den Krieg, den nachher 7.000, 8.000 Leute unterschrieben haben, die Hälfte der Erstunterzeichner waren HumboldtianerInnen. Trotzdem ist mein Gefühl, die werden jetzt nicht anti-westlich, weil sie von bestimmten Sachen abgeschnitten sind, sondern die können die Ursachen sehr gut auseinanderhalten. Mir ist aber trotzdem oder gerade deshalb wichtig, dass wir eben die Kanäle offen halten als Humboldt-Stiftung eben durch die Philipp-Schwarz-Initiative, die ich erwähnt habe, um denen, die politisch verfolgt sind, das Land verlassen können und wollen, dann hier auch eine Integration zu ermöglichen. Und wir bleiben offen für Anträge von russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die nach Deutschland kommen wollen. Und das ist eigentlich auch meine Hoffnung für die deutsche Wissenschaft. Und bislang läuft das sehr, sehr gut, dass diese Menschen, die das Land gerade jetzt verlassen wollen, weil sie eben Demokraten sind, weil sie die putinsche Propaganda durchschauen, dass die eben hier in Deutschland auch gute Gastgeberinnen und Gastgeber finden und ich hoffe dann in der Bevölkerung auch nicht auf Xenophobie stoßen. Das ist etwas, was uns durchaus berichtet wird, dass Personen, weil sie als russisch erkannt werden und vielleicht haben sie nur irgendeine slawische Sprache, dann eben auch Beschimpfungen ausgesetzt sind. Das darf wirklich nicht passieren. Und da müssen wir alle ein bisschen drauf hinarbeiten, dass da getrennt wird. Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs. War es ein Fehler der Briten, Max Planck im Zweiten Weltkrieg nach England einzuladen? Ich glaube nicht. Und genauso sollten wir russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin nach Deutschland einladen.
Weiten wir mal den Blick auf China, Frau Dr. Ulberg. Wie stehen Sie denn mit Ihren ganzen Erfahrungen mit China zu dieser Form von Sanktionen? Hat das aus Ihrer Sicht Sinn, was da passiert?
Also Sie können mich natürlich zu meiner privaten Meinung fragen zu den Sanktionen in Russland. Das würde ich persönlich nicht tun, weil ich forsche zu Russland nicht. Ich beschäftige mich vor allem mit China. Das heißt, ich habe zu Sanktionen in der Wissenschaft gegen Russland habe ich eine private Meinung, aber die tut hier, glaube ich, nichts zur Sache. Deswegen würde ich einfach mal auf den China-Aspekt rein eingehen. Und ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die man da unterscheiden kann. Das eine ist natürlich die Frage, okay, inwiefern müsste man China genauso sanktionieren? Gibt es bereits einen Zivilisationsbruch der Art, den China bereits begangen hat? Und vergleichsweise für europäische, man kann so argumentieren, aus meiner persönlichen Sicht ist das, was zum Beispiel in Xinjiang passiert, was in Tibet passiert, ist ein Zivilisationsbruch. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn die deutsche Wissenschaft dann sagt, also wir machen erstmal weiter. Auch wenn das aus meiner Sicht problematisch ist, aber ich kann grundsätzlich den Wert darin verstehen, jetzt nicht gleich alles abzubrechen. Mir geht es deswegen auch beim Thema China nicht darum, alles abzubrechen, zu sagen, wir wollen grundsätzlich keine Kooperation mehr mit China machen, wir wollen grundsätzlich nicht mehr mit chinesischen Wissenschaftlern kooperieren. Mir geht es, wenn ich mich zu diesem Thema äußere, vor allen Dingen darum, dass wir das schlauer machen. Da hat sich in den letzten Jahren in Deutschland schon einiges getan, sodass die größeren Forschungsgesellschaften darauf aufmerksam geworden sind, auf das Thema. Aber mir geht es wirklich vor allen Dingen darum, wie können wir mit China weiter kooperieren, mit dem nach dem Do-No-Harm-Prinzip, also so wenig Schaden wie möglich anzurichten, indem man zum Beispiel das chinesische Militär stärkt, indem man die Position der Volksrepublik wahnsinnig stärkt, deren Ziel ist, sich letztlich von westlicher Technologie unabhängig zu machen, ja? Indem man die besten Forschungsergebnisse abgreift und halt es so lange tut, wie man das braucht. Und wenn es irgendwann nicht mehr gebraucht wird, dann ist halt die Kooperation auch aus chinesischer Sicht nicht mehr sinnvoll. Und indem man aber auch zum Beispiel darauf achtet, dass das, was man an Forschungsergebnissen mit chinesischen Hochschulen, Forschern teilt, zum Beispiel nicht dafür genutzt werden kann, um Repressionen in der Volksrepublik selber voranzutreiben. Also dass man bei Überwachungsmaßnahmen, bei Sachen wie zum Beispiel Gangartanalyse, Sprachanalyse, in der Gentechnik gibt es ganz viel, ja, dass die Sachen, die man da liefert, nicht dazu genutzt werden, um Menschen systematisch zu überwachen, systematisch auszubeuten, systematisch zu unterdrücken. Und darum geht es mir mehr als darum zu sagen, wir müssen jetzt sofort übermorgen alle Kooperation mit China abbrechen.
Da könnten wir jetzt präventiv bei China noch was tun, bei Russland sind wir in einer anderen Situation. Wie verhalten sich denn andere Staaten, zum Beispiel die USA, Herr Prof. Klute, Sie haben einen Lehrstuhl am MIT. Wie sehen die Amis das? Mal ganz platt gefragt. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Chef der NASA, der hat gesagt, selbstverständlich betreiben wir weiter mit Russland Raumfahrt und China hätten wir am liebsten auch dabei. Ist das die Haltung generell in den USA? Also sind wir hier konsequent, während die Amerikaner weiter sagen, nö, wir machen einfach weiter wie bisher?
Ich muss vielleicht anfangen. Ich bin ja schon eine Weile jetzt in Deutschland, fast ein Jahr.
Aber die Kontakte haben Sie sicher.
Ja, also die Kontakte beschränken sich dann mehr auf die Kollegen in meinem Feld. Und die sehen die Situation sehr ähnlich wie wir. Ganz stark mit Empathie für die russischen, aber auch die ukrainischen Kollegen. Und dann sehr pragmatisch. Als Physiker geht man immer pragmatisch an Probleme heran und versucht, Lösungen zu finden. Und da geht es dann darum, wie gestaltet man die Projekte ohne russische Beteiligung. Aber ich würde es schon noch ein bisschen differenzierter sehen. Also wir machen so weiter, ist in Amerika auch nicht der Ton, wirklich nicht. Also es geht da wirklich darum, dass man sich abriegelt, dass es keine Kooperation direkt mehr gibt. Das geht da auch nicht. Es gibt ja auch eine Sanktionen, die sind zum Teil härter als andere. Und aber dann gleichzeitig versucht man halt Lösungen zu finden. Für die Menschen, ja, aber auch für die Projekte und die Wissenschaft. Also ich sehe den amerikanischen, in meinem Feld, also mit den Einschränkungen dazu, die Herangehensweise meiner amerikanischen Kollegen sehr ähnlich zu dem, was wir in Deutschland machen. Aber in allen Bereichen, in Deutschland ist es auch so, man hat immer ein Spektrum von Meinungen und in einer großen Kollaboration mit mehreren tausend Wissenschaftlern findet man fast das gesamte Wissenschaft, das gesellschaftliche Spektrum auch bei den Wissenschaftlern. Und es geht immer darum, Kompromisse zu finden und Konsens zu finden in solchen Diskussionen, aber dann innerhalb auch der Regeln, die uns gegeben sind. Denn die Regeln sind tatsächlich nicht überall gleich. In Amerika sind die Regeln viel, also es gibt da keine Regeln. Es ist nicht so, dass das Department of Energy auf einmal sagt, nee, ihr dürft jetzt keine Forschung mehr betreiben.
Also das ist nicht so stimmt.
Das ist nicht so stimmt.
Okay. Herr Borsakant.
Ja, wir haben schon über Regeln gesprochen und ob wir überhaupt unseren Regeln genügen. Und bei den Regeln muss man natürlich auch sagen, ich habe am Anfang eigentlich erstmal betont, naja, man kann die Regeln einschränken, aber wir haben ja auch andere Regeln. Und auch in der guten wissenschaftlichen Praxis und unseren Ethikleitlinien, die wir uns aufgegeben haben, gibt es ja auch gewisse Ziele, die wir uns gesteckt haben. Und da muss man sich fragen, ob wir die jetzt auch verletzen, diese Ziele. Und ich habe noch ein paar Beispiele. Vielleicht das erste Beispiel. Wir sprechen hier gerade, wenn es um Dual Use geht zum Beispiel, ja, also etwas, was bei uns in der Ethikkommission dann behandelt werden muss, da ist die Sache klar. Da würde man niemand sagen, okay, das würde weiterführen. Künstliche Intelligenz wurde eben angeführt. Also es gibt sicher Dinge, die relativ einfach zu entscheiden sind. Aber es gibt Dinge, die halt nicht so einfach zu entscheiden sind. Zum Beispiel, wir haben das Publikationsverbot eben schon mal kurz erwähnt und da gibt es zum Beispiel in unserer guten wissenschaftlichen Praxis den Auftrag sozusagen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Und natürlich ist ein Publikationsverbot eine glatte Behinderung von wissenschaftlichen Nachwuchs, die ja darauf angewiesen sind, ihre Dinge zu publizieren. Und wenn sie jetzt mit russischen Wissenschaftlern eng zusammengearbeitet haben, sie können Dinge jetzt noch zu Ende bringen, aber das reicht vielleicht nicht aus, um dann auch zum Beispiel eine Promotion zu Ende zu bringen. Also da gibt es definitiv Nachteile, die wir auch bei uns schaffen. Man muss da ein bisschen entscheiden. Also es gibt auch Themengebiete, wo ich sage, da spielt eigentlich diese Sanktionen sollten da keine Rolle spielen. Das sind Dinge schon angesprochen. Ich nenne mal ein Themengebiet aus der Physik. Jemand, der in der Theorie forscht, wie weit die dunkle Materie die Strukturbildung im Universum beeinflusst. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Nutzen für das Militär oder so geben kann. Also ich glaube nicht, dass man da Einschränkungen machen soll. Es gibt Themengebiete, die nicht befasst sind. Dann gibt es natürlich auch in so einer guten wissenschaftlichen Praxisregeln und auch in den Ethikleitlinien die Aufforderung, dass wir die Erkenntnisse der Forschung dem wissenschaftlichen Umfeld und der Gesellschaft auch zugänglich machen sollen. Also das ist eigentlich eine Pflicht und da muss man schauen, wie weit wir das einschränken. Und vielleicht den letzten Punkt noch. Es gibt in unseren Ethikleitlinien eine Handlungsmaxime, dass es unsere Forschungs- und Bildungs- und Innovationsaktivitäten am Nutzen für die Menschheit und am Schutz des natürlichen Lebensgrundlagen zu orientieren sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Forschung jetzt einer Kooperation in der Forschung verbinden, die sich zum Beispiel mit Klimaforschung beschäftigt, die sehr, sehr dringend notwendig ist, dann widerspricht das sozusagen unserer Handlungsmaxime, die aus ethischen Gründen ja auch gegeben sind.
Und gerade die Klimaforscher beklagen das ja sehr, dass ganz wichtige Daten aus Sibirien zum Beispiel jetzt fehlen. Die kommen einfach nicht mehr. Und da hat die ganze Menschheit einen Schaden, wenn da nicht intensiv weiter geforscht werden kann. Also müsste man doch eigentlich sagen, man muss mehr differenzieren und genauer hinschauen, so wie wir das bei Wirtschaftssanktionen ja auch tun und eben weiter Gas abnehmen, wenn wir es dann irgendwann wieder bekommen, weil wir eben sagen, der Schaden ist größer bei uns. Dann müssten wir doch, Herr Reinhardt, stärker unterscheiden. Ne?
Ja, ich glaube, es ist in dem ganzen Kontext wichtig. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Aufwachmoment für viele jetzt gewesen, dass auf einmal sowas passiert. Ich glaube, wir haben halt sehr lange in einer guten Situation gelebt. Da war ja auch immer diese Rede vom End of History und so weiter, diese ganze Debatte. Aber in einer Situation, wo wir eigentlich einen positiven Trend hatten und eine Entwicklung in allen Ländern, oder haben das zumindest so wahrgenommen, dass man mit allen und jedem kooperieren kann, weil es eben immer offener, liberaler, reformierter sich irgendwo entwickelt, vielleicht teilweise ein bisschen langsamer, teilweise kleine Rückschritte, aber so ein Schritt, zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Und dann kann man eigentlich mit jedem relativ offen kooperieren, weil es geht ja alles irgendwie in die Richtung. Und ich glaube, da muss man jetzt genauer hinschauen, mit wem man was macht. Und ich finde, die Debatte greift ein bisschen zu kurz, wenn man sich nur anschaut, was müssen wir denn jetzt noch machen, weil da haben wir jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Sondern jetzt, glaube ich, müssen wir eigentlich darüber diskutieren und uns auch proaktiv anschauen, mit wem kann man denn zusammenarbeiten und wo gibt es denn die Dinge, die wir haben wollen. Weil Kooperation mit Russland hat natürlich oder mit anderen Ländern hat grundsätzlich auch immer einen Wert an sich. Aber wenn wir konkrete Ziele verfolgen, wie es, wenn es darum geht, mehr herauszufinden über Klimawandelfolgen, auch Klimawandelbekämpfung oder in anderen Bereichen, dann wollen wir diese Ziele verfolgen. Und dass wir uns jetzt fragen, wie können wir diese Ziele denn erreichen, mit Partnern, mit wissenschaftlichen Kooperationspartnern, mit Ländern, wo diese Forschung angesiedelt ist oder betrieben werden kann, die uns nicht, sage ich mal, dann in einigen Jahren um die Ohren fliegt. Also so eine Art Nord Stream 2 Fallacy-Situation, wo man eigentlich jetzt an der Stufe ist, wo man sagt, okay, wir können jetzt in die Richtung gehen und das wird vielleicht schon gut gehen oder wenn man das, vielleicht funktioniert das langfristig dann doch. Oder wir schauen uns an, mit welchen Ländern, wo gibt es rechtsstaatliche Strukturen, wo man weiß, da kann auch die Regierung mit, auch wenn sie mal wechselt, politisch nicht anfangen, Projekte zu canceln oder zu wissenschaftlich Nutzen oder Mehrwert dann zu weaponizing, ist so dieses große Stichwort, was in diesen internationalen Debatten immer fällt, also Abhängigkeiten aufbauen und die dann politisch nutzen, sondern wo kann man sich zum einen auf diese rechtsstaatlichen Strukturen verlassen und darauf, dass man mit ähnlichen Werten ähnliche Sachen hat und darauf aufbauen. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtige Punkt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es dann ähnlich wie beim Gas. Wir gucken halt, wo wir dann anderes Gas herbekommen aus anderen Ländern, die vielleicht nicht so problematisch sind. Beim Gas ist das schwierig. Vielleicht ist es in der Wissenschaft in Teilen einfacher. Aber Herr Professor Lippert, Ihr Punkt war ja eigentlich, wir schaden den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dem System Putin schaden wir überhaupt nicht mit dem, was wir da tun.
Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Das russische Museum ist wirklich kaum von dem wissenschaftlichen Fortschritt abhängig. Es kann anders sein im Bereich der kritischen Technologien und der Dual-Use-Güter. Es sind aber Bereiche, die man ohne umfassende Sanktionen dieser Art kontrollieren muss und sollte. Und das wäre auch tatsächlich die Aufgabe der entsprechenden Behörden. Aber viele Sanktionen richten sich gegen entweder Grundlagenforschung oder, und ich werde wieder über sozialwissenschaftliche Bereiche sprechen, richten gegen die Forschung, die in Russland betrieben wurde, um uns Zugang zu russischen Daten und uns Informationen über das russische politische System, über das russische wirtschaftliche System, über die russische soziale Entwicklung zu geben. Dass wir jetzt diese Daten, diese Informationen, diese Interpretationen nicht bekommen, schadet Putin auf keine Weise.
Wahrscheinlich, ne? Also als Journalist, wenn ich jetzt mit Osteuropa-Expertinnen und Experten gesprochen habe, die beziehen sich ja ganz stark auf die Daten, die sie bisher bekommen haben. Das heißt,
so ist das.
Die Entwicklungen kriegen wir nicht mehr mit.
Ja, so ist das ganz genau. Das Problem ist halt nur, Sie müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Also jetzt haben wir noch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir in Russland immer gearbeitet haben, mit denen wir in Kontakt standen und stehen, das werde ich auch nicht verheimlichen, mit denen ihr diesen intensiven Austausch betreiben, um zum Beispiel Ihnen als Journalisten eine Antwort zu geben, wenn Sie die Frage zu den Entwicklungen in Russland geben. Das Problem ist nur, wenn wir umfassende Stopps auf Publikationen, auf Kooperationen setzen, etwa gemeinsame Publikationen verbieten würden, dann würden wir in einem Jahr diese Ansprechpartnerinnen und Partner in Russland einfach nicht mehr haben. Und das bedeutet, wenn Sie in einem Jahr die Fragen stellen, werden wir sie leider als Osteuropa-Forschende, als Russland-Forschende nicht mehr beantworten können. Da gibt es keine Alternative. Also ich kann wenig über Klimaforschung sagen, aber wenn mein Forschungsgegenstand politisches System Russlands ist, dann muss ich mit russischen Wissenschaftlern arbeiten. Es gibt da keine Alternativen.
Hm. Herr Professor Hirt, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass Sie durchaus empfehlen, Kontakte aufrechtzuerhalten, aber eben nicht auf offiziellen Kanälen. Das ist auch von vielen Wissenschaftseinrichtungen schon gekommen, die Empfehlung. Also pflegen Sie Ihre privaten Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vielleicht tatsächlich auch, möglichst viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Russland zu uns zu holen. Wie sieht das denn zum Beispiel bei Neuberufungen aus? So haben Sie, freuen Sie sich jetzt über ganz viele spannende Bewerbungen, die aus Russland kommen, und dass Sie sagen, gut, der Brain Drain, der schadet Putin tatsächlich und wir haben noch was davon? Oder wie gehen Sie da vor?
So, aktuell gibt es keine Verfahren, die laufen. Ich habe das extra im Vorfeld nochmal angeschaut, wo Wissenschaftler und Wissenschaftler aus Russland in Berufungsverfahren sind. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Professoren russischer Herkunft. Das ist in den letzten Jahren natürlich, waren das sehr, sehr viele, doch einige. Wir haben derzeit eher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine, die nach Karlsruhe kommen und die wir natürlich unterstützen nach allen Möglichkeiten. Herr Ofterheide hat es ja gerade angesprochen, die Philipp-Schwarz-Initiative. Wir hatten gerade dieser Tage Zusage für die Förderung bei zwei Wissenschaftlern. Insofern ist es eher eigentlich aus der Richtung im Moment. Und wir haben natürlich auch Förderprogramme, um exzellente Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland einzuladen. Sind im Moment auch, gibt es aber keine Vorschläge auch von den Kolleginnen und Kollegen aus dem KIT für russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Insofern ist an der Stelle, glaube ich, im Moment so ein bisschen eher die Ruhe eingekehrt. Aber wir sind natürlich dafür offen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt proaktiv im Moment eigentlich betreiben.
Herr Ofterheide, noch mal kurz zu dem, was Professor Lippmann gesagt hat. Die Auswirkungen sind offensichtlich fatal auf zumindest einige Bereiche der Wissenschaft. Sollte man nicht doch sehr viel stärker differenzieren?
Ich versuche es mal. Ja, in der Tat. Ich glaube auch, wir können differenzieren, eben auch ein bisschen nach Eigeninteressen. Vor allem sind die Kooperationen, die Herr Lippmann angesprochen hat, ja eigentlich keine wirklich institutionellen Kooperationen. Hier geht es nicht darum, den Ruhm einer russischen Universität, deren Rektor sich für den Krieg ausgesprochen hat, auszubauen, sondern hier geht es darum, konkrete Fragen zu lösen. Und ja, wir haben einfach Ziele, die wir verfolgen müssen. Das ist die Stabilität des Erdsystems, die Klimaforschung, die Sie schon angesprochen haben. Das ist die Biodiversitätskrise, die letztendlich eine weltweite Krise ist, auch wenn wir das viel weniger wahrnehmen. Und es gibt natürlich diese Frage der politischen Verständigung. Also da bin ich auch, Herr Reinhardt, ich hoffe, wir können das vielleicht an einem anderen Ort nochmal vertiefen, sehr skeptisch, dass wir mit einem Ansatz, der sagt, wir kooperieren mit den Ländern, die irgendwie nicht unfreundlich sind oder die demokratisch sind. Das hat einmal die Frage, können wir da noch die beste Wissenschaft machen? Hätte ich auch schon Zweifel. Also gerade im Blick auf China ist es ja nicht so, dass da ein Entwicklungsland ist, das uns einfach braucht. Aber vor allem geht es mir um was anderes. Wenn wir nur die Blockbildung, die momentan sowieso kommt, weiter und weiter befördern und die anderen in den anderen Blöcken immer nur noch als die anderen sehen, in deren Perspektive wir uns nie mehr reinversetzen, weil wir einfach nicht mehr kooperieren, weil wir keine Alltags- und keine persönlichen Kontakte mehr haben, dann wird diese Polarisierung immer stärker. Und ich glaube, das führt in die Katastrophe.
Herr Lippmann und Frau Beck.
Genau. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Sie haben absolut recht, es geht hier um individuelle Kooperationen, die deswegen auch unter aktuellen Bedingungen einfacher zu implementieren sind. Aber da liegt gerade der Knackpunkt. Die Abschaffung der institutionellen Kooperationen kann angesichts der Bedingungen, unter denen die russischen Forschenden jetzt arbeiten, auch individuelle Kooperationen im Endeffekt massiv einschränken. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Auch wenn wir dazu fähig wären, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit russischen Forschenden Geld nach Russland zu überweisen, wozu wir nicht fähig sind, auch wenn wir das fähig wären auf individueller, privater Basis, dann würden diese russischen Forschende unter Gesetzgebung gegen ausländische Agenten fallen, was für sie massive, auch persönliche Konsequenzen hat. Die Abschaffung der institutionellen Kooperation erhöht auch den Druck innerhalb der russischen Institutionen auf die Forschenden, die versuchen, mit den westlichen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Es ist sehr schwer, das zu machen, wenn man jederzeit von allen Kolleginnen und Kollegen an eigener Universität oder Forschungseinrichtung angegriffen ist. Ich teile es völlig, dass man jetzt nicht Direktoren und einladen sollte, die Brief zur Unterstützung des Krieges unterzeichnet haben. Ist aber kein großer Verlust, ehrlich gesagt. Diese Rektoren, gerade im russischen Kontext, sind gar keine Wissenschaftler, bis auf wenige Ausnahmen, sind einfach Bürokraten im Bildungssystem. Es gibt jedoch viele Wege zwischen Rektoren nicht mehr einladen und völlige Abschaffung der Kooperation, und zwar demonstrative Abschaffung der Kooperation. Und ich glaube, diese Wege hätte man gerne deutlich genauer erforschen müssen.
Dankeschön. Frau Lange.
Schade, dass wir hier so über Russland und China sprechen. Ich glaube, ansonsten hätten Herr Lippmann und ich nicht uns gut streiten können. So reden sind wir so ein bisschen argumentieren an zwei Schienen aneinander vorbei. Aber vielleicht zwei Punkte zu den Sachen, die gesagt wurden. Das eine zu dem politischen. Zur politischen sozialen Forschung. Das Gute ist, das ist in China schon lange extrem eingeschränkt, einfach von der Parteiseite her. Also wirklich gute, solide Forschung zu öffentlicher Meinung, zum politischen System, zu diesen Sachen, die sind in China schon lange nicht mehr möglich, weil einfach in den Geistes- und Sozialwissenschaften der Druck schon so hoch ist auf chinesische Forscher, dass da leider keine sinnvolle Forschung mehr möglich ist. Also man kann natürlich an den Ecken und Enden ein bisschen rumexperimentieren, schauen, wie man noch interessante Daten kriegt unter diesen extrem erschwerten Bedingungen. Aber das ist bei China generell keine Frage, die wir uns stellen können. Und das liegt nicht an uns, das liegt an der anderen Seite. Und das ist der Punkt, der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte. Und da möchte ich nochmal aufgreifen, auch was Armin Reinhardt gesagt hat, die Frage, wie wir uns aufstellen können. Die ist auch deswegen wichtig, weil das keine Entscheidung ist, die alleine von uns ausgeht. Ja, das ist eine Sache. Wenn man jetzt mit China eine Forschungskooperation hat, dann hat man die, weil die chinesische Seite der Meinung ist, da kann man was von abgreifen. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann wird es diese Forschungskooperation auch nicht mehr geben, weil das Verständnis von Wissenschaft, nicht von chinesischen Forscherinnen und Forschern, die sind ihre Kollegen und denken genauso wie sie oder vielleicht auch ein bisschen anders, aber von den Parteichefs der Hochschulen, ist eben nicht wie bei uns. Dass man glaubt an die Universalität der Wissenschaft, dass man an diesen universellen Austausch glaubt. Das gibt es so im Parteiverständnis nicht. Das ist extrem utilitaristisch. Solange es uns nutzt, hat man das und dann nicht mehr. Und irgendwann, wenn man nichts mehr zu bieten hat, dann wird man auch abgekappt. Und gerade deswegen ist die fundamentale, die Ausrichtung, die Überlegung, was kann man eigentlich machen, wenn man irgendwann mal abgeschnitten wird, ist gerade so wichtig, weil es eben nicht nur in unserer Hand liegt.
Das heißt, wir müssen uns gerade auf China ganz intensiv vorbereiten, wo die Kooperationen ja noch laufen. Professor Hirt, Sie haben sich ja als KIT-Vizepräsident für Innovation und Internationales auch immer sehr stark für Kooperationen mit China eingesetzt.
Ja, das habe ich getan und das war natürlich auch immer im Sinne der Wissenschaft, weil unsere Wissenschaftler und Wissenschaftler natürlich mit den Besten auf der Welt zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass wir generell die Kooperation mit China grundsätzlich überdenken müssen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, Herr Aufderheide hat es ja vorhin auch schon mal angesprochen, ich glaube, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Und zwar dahingehend, dass wir eigentlich, dass China nicht mehr, wie vielleicht früher mal, ein technologisches Entwicklungsland ist, sondern dass der Fortschritt in China so mittlerweile so massiv ist, dass wir eigentlich schon Gefahr laufen in vielen Feldern, teilweise sind wir schon abgehängt und eigentlich eher darauf angewiesen sind, mit denen zusammenzuarbeiten, um zu sehen, was passiert denn dort vor Ort. Ich glaube, das ist wichtig und das ist auch, glaube ich, die Diskussion, die wir auch grundsätzlich führen müssen. Ich möchte vielleicht nochmal darauf hinweisen, wir haben also die Universitäten in Deutschland haben innerhalb der HAK schon vor 2 Jahren begonnen, sich Leitlinien zu geben, wie wir auch Kooperationen aufsetzen. Ich glaube, das wird jetzt gerade im Zusammenhang mit China ganz wichtig. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir uns viel stärker auch mit der Kultur und den politischen Systemen in der Wissenschaft auseinandersetzen. Ich glaube, diese Kompetenz fehlt teilweise an den einen oder anderen Hochschule und da müssen wir was tun, um auch die Gesamtsituation einfach viel besser einzuschätzen und auch zu beurteilen. Wir haben das am KIT beispielsweise, wir haben ein großes Projekt auch vom BMF gefördert zu Culture China gehabt. Ich glaube, das hat schon dem einen oder anderen noch ein bisschen auch den Blickwinkel geöffnet, zu sagen, ja, ich muss mir das ein bisschen anders anschauen. Ich möchte aber vielleicht auch bei den chinesischen Universitäten gibt es sicherlich auch ein bisschen Unterschiede. In Shanghai gibt es zum Beispiel die Tongji-Universität, die sehr stark natürlich auch nach deutschem Vorbild entstanden ist. Und wir hatten vor kurzem eine große Konferenz mit DAD, und zwar alle technischen Universitäten, die mit der Tongji zusammenarbeiten. Und da ist, glaube ich, ein Vertrauensverhältnis gewachsen. Und wir merken das auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, weil viele dieser Kolleginnen und Kollegen in Deutschland studiert haben, promoviert haben, länger hier auch gearbeitet haben. Da ist, glaube ich, eine andere Situation. Also man muss es sehr differenziert betrachten. Man muss natürlich sehr genau hinschauen, welche Universitäten auch sehr stark militärische Forschung betreiben. Auch das wird sicherlich in Zukunft eine größere Rolle spielen. Wir in Karlsruhe beispielsweise, wir schauen uns im Moment alle Kooperationsverträge sehr, sehr genau an mit chinesischen Universitäten, bauen auch eine Klausel ein, beispielsweise bei der Verlängerung von Verträgen, dass wir gerade diese Dual-Use-Sachen, sobald uns da irgendwas auch im Prinzip auffällt, dass wir sagen, wir können dann die Verträge, Kooperationsverträge kennen. Und dies, ich glaube, das sind Instrumente, die wir auch noch viel stärker nutzen müssen. Und insofern ist, glaube ich, hier eine ganz, ganz wichtige, differenzierte Betrachtung auch, glaube ich, angebracht.
Ich finde den Punkt ganz wichtig, den Herr Ofterheide gesagt hat, wenn wir überhaupt nicht mehr miteinander reden und überhaupt nicht mehr austauschen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer politischer Systeme, was passiert denn dann, wenn wir überhaupt nicht mehr verstehen, was dort passiert? Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir mal ein bisschen genauer noch anschauen sollten. Wie würden Sie das denn sehen? Sie haben den Kalten Krieg miterlebt, auch als Wissenschaftler noch. Wie war das denn damals? Haben wir da kooperiert? Ich meine, wir kommen ja als Deutsche alle aus einer Denkrichtung, wo wir sagen, miteinander reden ist wichtig. Alle Politiker sagen jetzt, ich muss eigentlich, was ich die letzten 30 Jahre gepredigt und gemacht habe, muss ich in die Tonne treten. Sagen viele andere, sagen nein. Ich habe kurzfristig das Glück gehabt, mit Martin Schulz reden zu dürfen, der viel Kontakte als EU-Parlamentspräsident mit Russland hatte und der sagt, nein, nicht in die Tonne treten, so wie es FDP-Politiker teilweise gesagt haben, alle Überzeugungen weg. Nein, er sagt, wir müssen erst recht weiter miteinander reden, vielleicht jetzt ganz kurz im Moment nicht, aber dann müssen wir es weiter tun. Wie war das im Kalten Krieg, als es ja ähnlich heiß herging, als wir heute?
Ja, es ist sicher nicht die gleiche Situation wie heutzutage, weil die Forschung sicher auch noch offen war zu dem Zeitpunkt. Aber man kann gewisse Dinge schon auch parallel ziehen. Und da möchte ich zwei Aspekte hervorheben. Das eine ist der Aspekt der Wissenschaft, natürlich die wissenschaftliche Kooperation. Es gab gerade in den 80er Jahren, als ich so meine Karriere begann mit der Promotion Anfang der 80er Jahre, einen sehr starken Austausch mit Russland. Mein Arbeitsgebiet ist die Halbleiterphysik und die Halbleiterphysik, da gibt es traditionell in Russland zum Beispiel das Sofow-Institut in St. Petersburg, was sehr stark in der Halbleiterphysik tätig war. Vielleicht der bekannteste Wissenschaftler da ist der Joris Avdirov, der halt auch den Nobelpreis bekommen hat für seine Erfindung im Rahmen der Halbleiterlaser. Der hat die Halbleiterlaser zum Laufen gebracht sozusagen. Und das nützt uns heutzutage noch allen. Wenn wir an der Supermarktkasse stehen, es wird dann mit dem Laser eingescannt, das beruht auf dem Prinzip, die er damals erforscht hat. Oder unsere Sendung gerade hier. Die wird über Halbleiter-Laser, über Glasfaserkabel ins Internet gesendet. Also genau diese Forschung, die damals da in Russland betrieben wurde, die nützt uns auch. Und es gab einen regen Austausch in diesem Themengebiet. Das heißt, Halbleiterforschung war in Deutschland, also gerade in den 80er Jahren, noch sehr, sehr präsent. Und wir haben sehr gut mit den russischen Kollegen zusammengearbeitet. Das war sehr fruchtbar für beide Seiten. Also es war ein sehr, sehr guter wissenschaftlicher Austausch, der in beide Seiten ging. Ob das heute noch so möglich ist, das wage ich zu bezweifeln. Das ist der wissenschaftliche Aspekt. Ich sehe aber auch noch den persönlichen Aspekt, den man da jetzt nicht vergessen darf. Also auch das sollten wir versuchen, aufrechtzuerhalten. Und da gibt es auch ein interessantes Zitat, was ich aus dem Zeit des Kalten Krieges bringen möchte. Das ist ein Lied von Sting, 1985, das heißt Russians. Und da steht drin, we share the same biology regardless of ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too. Und da kann ich zur Stellung nehmen, ich habe sehr viel Austausch mit russischen Wissenschaftlern gehabt. Sie waren Gäste bei uns. Ich war auch dort zu Besuch. Wir haben Leute zu Hause eingeladen. Und natürlich, diese Wissenschaftler haben von ihren Familien erzählt. Die haben uns die Bilder ihrer Kinder gezeigt und waren stolz auf deren Ausbildung und was die für einen Weg nehmen. Ja, Russians love their children too. Also wir müssen Acht geben, dass wir jetzt nicht alle verdammen. Die wissenschaftlichen, als Wissenschaftler sind Persönlichkeiten, mit denen wir weiter Kontakt haben sollen. Und das finde ich als sehr, sehr wichtig, vielleicht nicht jetzt. Kurzfristig bin ich naiv, weil es wird kurzfristig den Krieg nicht stoppen. Aber langfristig brauchen wir eine vertrauensbildende Maßnahmen mit Russland, um wieder halt die Welt zu ordnen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese persönlichen Beziehungen noch aufrechterhalten, auch die Russen als Menschen betrachten.
Da möchte ich den Ball weiterspielen an Herrn Weinertz. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, wenn uns jetzt Vertreter der Wirtschaft zuschauen würden, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, Moment mal, bei uns ist es ja auch nicht anders. Also ich habe mich neulich mit einer Firma für Projektmanagement unterhalten, die haben ja Moskauer Büro geschlossen, haben Leute, mit denen sie seit 20 Jahren zusammenarbeiten, haben sie ein Übernahmeangebot gemacht, kommt nach Deutschland, wenn ihr wollt, aber wir machen jetzt dicht, wir werden für Russland nichts mehr tun in dieser Situation. Die werden wahrscheinlich das Gleiche sagen. Enge persönliche Kontakte, haben wir auch erzählt, denen tut das unendlich weh, nicht nur materiell, sondern auch menschlich, was da passiert ist.
Darf ich ganz kurz einen Kommentar dazu abgeben? Heute heißt es Wandel durch Handel. Das ist ein rein ökonomischer Aspekt. In den Kalten Krieg, gerade in den 80er Jahren, hieß es Wandel durch Annäherung. Das war viel, viel zeitiger sozusagen. Und das sollte man auch wieder, glaube ich, im Hinterkopf haben. Wir dürfen nicht nur Handel betreiben, mit denen wir sollten halt auch die Annäherung auf kulturellen und anderen Gebieten, wissenschaftlichen Gebieten.
Aber die Idee des Wandels durch Handel, die wird ja jetzt allgemein als gescheitert angesehen. Wir haben es weder bei China geschafft durch ganz viel Handel, da werden wir gleich noch sicherlich drauf kommen, Frau Ulberg. Noch haben wir es mit Russland tatsächlich geschafft. Aber natürlich, der Austausch ist wichtig. Ich durfte mal eine Begegnung von deutschen und russischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern moderieren und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, die gehören ja zu Europa. Das war mir nie so klar wie nach diesem Tag mit denen, dass die genauso zu Europa gehören wie alle anderen auch. Sowas für den Hinterkopf ist, glaube ich, verdammt wichtig. Aber Herr Reinhardt, Sie kriegen ja auch mit den anderen Ministerien und die sagen wahrscheinlich mit Sicherheit alle, natürlich muss die Wissenschaft genauso mitziehen. Geht ja gar nicht anders.
Ja, ich würde da vor allem differenzieren wollen zwischen Dialog und den Einsatz von Ressourcen. Ich glaube, das ist nochmal ein signifikanter Unterschied. Und wenn es um Dialog geht, dann muss man sagen, dazu gehören ja dann schon auch immer zwei Seiten, die das wollen müssen oder auch proaktiv zumindest dann annehmen. Und ich selber war für 2 Jahre an der Peking-Universität vor einiger, also schon ein bisschen her und zum Glück in einer Zeit, wo es wo da in Peking generell und in ganz China noch das sehr positiv war, wenn es internationalen Austausch gab, wo man sich gut und gerne gestritten hat, auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, obwohl der Austausch, der wissenschaftliche Austausch, auch die Debatte etwas sehr Positives war an den Universitäten. Und das, wenn man sich, da kann Frau Ulberg vielleicht auch noch fachlich besser ergänzen, als ich das jetzt könnte, aber das hat sich halt sehr rapide gewandelt. Und da kann man dann natürlich immer noch versuchen, Gesprächsformate offen zu halten, Dialoge offen zu halten. Da haben Sie auch verschiedene Delegationen aus Politik, aus Wirtschaft, die da andere Erfahrungen oder die dann sehr schwierige Erfahrungen machen mit Dialogen. Aber man kann natürlich immer weiter die Hand ausgestreckt halten und dass man versucht, Kanäle offen zu halten, bis zu einem bestimmten Grad, macht bestimmt Sinn. Ich glaube aber wenn es um den Einsatz von Ressourcen geht, dann ist das was anderes. Und dann ist auch Wissenschaftskooperation Da muss man dann schauen, wie viel investiert man da. Und diese Ressourcen, das merken wir ja alle gerade sehr schmerzlich, noch mal mehr, sind ja sehr begrenzt. Und da muss ich mich dann entscheiden, wo möchte ich denn die Ressourcen aufwenden? Möchte ich Ressourcen dafür aufwenden, mit Land XY oder mit Wissenschaftseinrichtungen XY das zu machen, wo ich weiß, es könnte vielleicht problematisch werden? Oder investiere ich diese Zeit und die Ressourcen in Dinge, die langfristig wahrscheinlich mich eher zum Erfolg bringen? Und ich glaube, da gibt es dieses Framework, was auch gerade im Rahmen der China-Strategie der Bundesregierung ja diskutiert wird, was sich auch im Koalitionsvertrag der Regierung findet, zu China jetzt. Aber als, ist ein Land ein Partner? In welchen Bereichen ist es ein Partner? In welchem Bereich ist es ein Wettbewerber? Und in welchem Bereich ist es ein systemischer Rivale? Und ich glaube, da muss man sich genau anschauen, welche Kooperation, in welchem Bereich ist man tatsächlich primär partnerschaftlich unterwegs? Wo haben beide Seiten was davon? Wo macht es Sinn, diese Ressourcen zu investieren? Gibt es vielleicht dann doch noch andere, mit denen das mehr Sinn macht? In welchen Bereichen ist man ein direkter Wettbewerber? Weil es eben leider nicht so ist, dass man nur danach gehen kann, wo ist denn die exzellenteste Forschung, und danach suchen wir dann unsere Dinge aus. Da gibt es halt leider eben noch mehr andere Faktoren. Und dann eben, wo ist es ein systemischer Rivale? Wo unterstützt man auch eine systemische Rivalität? Wo ich auch davor warne, also vor dieser eurozentrischen Debatte, wir könnten noch groß oder wir könnten alleine dann entscheiden darüber, dass wir mit Land XY oder dass wir Kooperationen hier machen oder da noch das weiter ausbauen oder erhalten, dass wir großen Einfluss haben dadurch, dass wir da 1, 2, 3 Projekte mehr machen, was dann in Peking oder in Moskau entschieden wird. Dann zu überlegen, welches System fördern wir denn da? In welchem System wollen wir langfristig leben? Wollen wir freie Wissenschaft? Wollen wir Wissenschaftsfreiheit schützen? Wollen wir in einem internationalen System leben, wo eben Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Wissenschaftsfreiheit gewährleistet ist, wo wir zusammen forschen können? Dann müssen wir uns das, glaube ich, proaktiv erhalten und bauen. Und da ist dann auch jede Entscheidung über Kooperationen mit Forschungseinrichtungen in anderen Ländern, glaube ich, eine, bei der man sich diese Frage stellen muss. Ich glaube, diese individuelle Verantwortung würde ich auch, da lässt man auch von Ministeriumsseite oder vom BMBF wollen wir da niemanden mit alleine lassen. Wir haben verschiedene Beratungsangebote zu einzelnen Ländern und generell, und auch die Wissenschaftsorganisationen haben ihr Angebot ja weiter ausgebaut, leisten auch sehr, sehr gute Arbeit. Aber die muss man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler dann auch annehmen und dann schauen und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.
Frage nochmal Frau Ulberg mit China. Würden Sie das unterschreiben, was wir gerade gehört haben? Also, dass man sehr genau guckt, wo man mit Ressourcen tatsächlich reingeht und ansonsten durchaus Kontakte weiterpflegt, aber eben nicht direkte Kooperationen macht? Ist das der Weg?
Ich bin nicht dafür, sämtliche Kooperationen mit China abzubrechen. Ich bin dafür, das Ganze schlauer anzugehen. Und dazu gehört natürlich die Frage, wo steckt man seine Ressourcen rein, wie differenziert man zwischen verschiedenen Partnern, aber dazu gehört auch, und das ist als Antwort auf Ihre Frage, ist der Abbruch von zwischenmenschlichen Beziehungen, schadet das nicht unserem Verständnis? Ich gebe mal eine ganz, ganz provokante Antwort darauf, und das ist überspitzt, und da können Sie mich gleich gerne dann auch dafür verbal zusammenschlagen. Aber in mancher Hinsicht ist es gut, wenn man keinen Kontakt hat mit dem Apparat, der für Ausländer aufgebaut ist. Also ich gebe mal ein paar Beispiele aus meinem persönlichen Leben. Also ich habe viele Kontakte mit China offensichtlich, habe die auch teilweise immer noch so unter der Hand, also wenn man das haben kann in meiner Position. Ich hatte noch keine sinnvolle Diskussion auf Englisch mit chinesischen Counterparts. Die sinnvollen Diskussionen, die ich habe, sind in der Regel auf Chinesisch, wenn ich zeige, ich weiß ganz genau, was Deal ist. Also ich kenne mich sehr, sehr genau aus. Dann kriege ich eine Diskussion, die es ernst hat. Ansonsten kriege ich die Publicity Front und die ist extrem unhilfreich. Es gibt ganze Handbücher für Universitäts-, für Forscher, wie man mit Ausländern umzugehen hat, was die Linie ist, die man gegenüber dem Ausland verteidigen muss, ist. Und das Risiko ist, bei Leuten, die dem politisches Verständnis davon fehlt, dass sie hingehen, da irgendwie sind und denken, sie wissen es jetzt, aber sie haben irgendwie nur diese Außenfront gesehen und das ist wahnsinnig, das schadet. Meine bösen Beispiele sind in der Regel tatsächlich Leute, die eine Gastprofessur in China haben, da irgendwie hofiert werden, auch wahnsinnig viele Leute sind wahnsinnig nett zu ihnen und alle sind so freundlich und hier und da. Das ist die Außenfront. und die trägt nicht zum politischen Verständnis bei. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, und die wir verstehen müssen. Und wir müssen schauen, wie kommen wir dazu, dass dieser Austausch tatsächlich auch das eigene Verständnis schärft und nicht dem eigenen Verständnis schadet.
Na, auf der Heide sofort, aber kurz, Herr Lippmann, auch wenn Sie jetzt noch einen anderen Punkt haben, den Sie dazu sagen wollen, sagen Sie mir kurz, ist es in Russland auch so?
Also die Lage in Russland ist tatsächlich ziemlich anders, als Frau Ohlberg es für China dargestellt hat. Zunächst mal sind die russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler offensichtlich deutlich freier und deutlich unabhängiger. Ich muss auch sagen, dass ich in den meisten, also es gibt natürlich offizielle Kontakte, die zum Beispiel ich auch nie wirklich gepflegt habe, aber ich hatte und habe mehrere Gespräche mit russischen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auf Russisch verlaufen, wo ich auch weiß, dass hier keine Regierungslinie präsentiert wird und kein Apparat da ist, das extra für die Pflegung der Ausländer vorhanden ist. Und das ist vielleicht das zentrale Plädoyer daran, was ich sagen will. Es ist offensichtlich, dass in Ländern wie Russland oder wie China, ich werde mir keine China-Expertise beanspruchen, würde aber das trotzdem vermuten, Bereiche der Wissenschaftsgemeinschaft ist, die der Kontakte nicht wert sind. Die gibt's auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es zu den Aufgaben von Area Studies ganz konkret gehört, und seien Sie mir bitte nicht der Bürokraten aus den Ministerien, zwischen diesen Gruppen zu unterscheiden. Weil es ganz genau das ist, wozu wir unsere Forschung machen und was wir über Jahrzehnte fähig sind zu unterscheiden und nicht. Dementsprechend, ich vermute, viele von meiner Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa-Forschung haben Kontakte zu vielen Leuten in Russland abgebrochen. Mit guten Gründen, nach dem Anfang des Krieges. Weil sie diese Kontakte etwas Legitimierung der Positionen gehalten haben, die in der jetzigen Situation unter keinen Umständen zulässig ist. Aber das war die Entscheidung derjenigen, die wirklich gut informiert sind. Und ich hielt dich für gut, dass auch sie weiter diese Entscheidungen treffen. Ich hoffe, keine bösen Gefühle, Herr Reinhardt, war nur rhetorisch zugespitzt.
Dankeschön. Herr Aufderhalle.
Ja, ich würde mich gerne sowohl auf Herrn Reinhardt als auch auf Frau Ohlberg beziehen. Herr Reinhardt, bei dem, was Sie gesagt haben, sind wir natürlich viel näher beisammen, weil Sie haben ja gesagt, die erste Frage ist, wo sind die besten wissenschaftlichen Partner? Aber dann kommen Fragen dazu. Und die bilden dann Bedingungen dafür, dass wir eine Kooperation eingehen. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben Werte wie die Wissenschaftsfreiheit. Wir haben Ziele, diplomatische Ziele, also eine Form der Zusammenarbeit, die wirklich Verständigung fördert, und wir haben mit inhaltliche Ziele wie technische Innovationen, die nicht missbrauchbar sind, also kein Dual-Use-Erdsystem, Biodiversität. Aber dafür sind die Wissenschaftsorganisationen ja auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Also wir lernen gerade und wir müssen uns in der Tat umstellen, aber ich denke zum Beispiel an die Leitfragen der Hochschulrektorenkonferenz, die wir auch den Gastgebenden für Humboldtianerinnen und Humboldtianer ans Herz legen. Zusätzlich zu den Dingen, die wir in Sachen Dual-Use-Prüfung und so eben, wie Herr Ritter das gerade gesagt hat, nehmen wir alles nochmal vor, da haben wir alles nochmal vorgenommen, einzeln nochmal intensiver geprüft, das ist wichtig. Zu Frau Ohlberg, diese Frage, also meine, das kenne ich natürlich auch, man macht einen Besuch, man kriegt eben ein Bild und gutes Essen, ja, das Essen ist wirklich gut, aber ja, ich habe natürlich auch Gegenbeispiele dazu, also eine Kollegin von mir war kürzlich bei einem Treffen mit Leuten aus Brasilien, einem afrikanischen Land, Indien, China, auch ein westliches Land. Und die Leute aus Afrika und aus den westlichen Ländern haben sich über ihre Regierungen beschwert. Und in dieser Diskussion haben dann letzten Endes auch die Leute aus China sich natürlich nicht über ihre Regierung beschwert, aber sie haben sehr offen über Verhältnisse in ihrem Land gesprochen, die sie belasten, die ihre Familien belasten, die ihre Freunde ins Gefängnis gebracht haben. Und da findet dann ein Reflexionsprozess statt, der nach meiner Überzeugung das Denken lebenslang verändert. Und gerade deshalb brauchen wir diesen Austausch, in der Tat nicht in Delegationsbesuchen. Das ist ein bisschen für die Katz. Aber wir brauchen ihn eben in diesen persönlichen Kontakten, die dann allerdings auch auf Englisch sein dürfen, wenn es ganz viele verschiedene Länder sind.
Okay. Dankeschön. Herr Professor Klute, als direkt betroffener Wissenschaftler, wie verfolgen Sie denn diese Diskussion, die wir hier gerade haben?
Es ist ganz spannend. In einer Wissenschaft redet man über
in technischen Details, man redet über die Physik, die man dann erforschen möchte. Aber man redet natürlich auch immer mit den Menschen. Ja, und da kriegt man, ähnlich wie Sie das gerade geschildert haben, dann auch beim, vielleicht beim Abendessen oder beim Mittagessen, dann auch die Detailinformationen. Also ob das jetzt von einer chinesischen Studentin ist oder von dem Kollaborator in CERN, der aus Russland ist, die Leute, wenn sie einem vertrauen, öffnen sie sich auch und man lernt eine ganze Menge in solchen Diskussionen. Ich glaube, das ist genau diese zwischenmenschlichen Kontakte, die sind so wertvoll, die müssen natürlich weiter pflegen, auch in dieser Situation.
Was mich, ich bin im Fernsehen viel in der Kultur unterwegs, so fasziniert ist diese Gleichheit eigentlich in der Kultur und in der Wissenschaft. Ne? Wir haben kulturelle Menschen aus Russland, Dirigenten, Opernsängerinnen und so weiter, haben wir gecancelt sozusagen in unserer Kultur, weil sie mal mit Putin verbandelt waren oder sind, aber sich gar nicht so direkt dafür geäußert haben für den Krieg, sondern die einfach nur sich nicht massiv von Putin distanziert haben. Da wurde bei uns gecancelt. Du darfst nicht mehr Dirigent sein, du darfst nicht mehr auftreten. In der Wissenschaft ist es natürlich nicht ganz so radikal, aber ist das überhaupt eine vernünftige Vorgehensweise, Menschen so abzustrafen? Wie sehen Sie das? Also auch jetzt aus ethischen Aspekten. Dass man auf einmal sagt, nein, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben ja auch gehört schon von russlandfeindlichen Äußerungen und so. Das kann es ja nur wirklich nicht sein. Du bist Russe, mit dir rede ich nicht mehr.
Nein, das kann es in der Tat nicht sein. Und man muss natürlich immer Acht geben, dass diese Leute gerade, auch Künstler und Wissenschaftler, oft auch in Zwängen drinstehen. Also gerade wenn man halt Erfolg haben will, auch als Wissenschaftler oder Künstler, muss man, glaube ich, in dem System sich gewissermaßen auch etwas anpassen. Das war bei uns früher auch nicht anders, als es noch die DDR gab. Wir hatten auch Kontakt in die DDR, da mussten die Leute sich in dem System anpassen. Und trotzdem hatten wir persönliche Kontakte auch mit Chinesen. Auf Englisch schon über die Regierung geredet und das war sehr eindeutig. Also auch wenn man da den Kontakt hinschafft, allerdings müssen die Leute sich dort an gewisse Regeln halten, Spielregeln machen. Die sind gerade auch in China sehr brutal. Also was da an Forderungen an die Wissenschaftler gestellt wird, sozusagen, da müssen wir halt System dabei sein. Also wir sollten ein bisschen differenzieren. Da sind die Leute offensichtlich sozusagen im System beteiligt. Ja, haben sie einen Gewinn dadurch, vielleicht auch finanziellen Gewinn. Ja, ganz einfach Abramowitsch zum Beispiel, ja, die das mitfinanzieren und auch Gewinn rausschöpfen. Oder sind sie einfach nur ja, Getriebene des Systems und können vielleicht nicht immer anders reden, als sie das gerade tun, weil sie sonst halt auch einschränken.
Die nächste Frage ist natürlich, wie lange wollen wir das weitermachen und was wird das für eine Einigung irgendwann geben können? Frage ich erstmal Herrn Lippmann als Osteuropa- und Russland-Experten. Was glauben Sie denn, wie sich das weiterentwickeln wird mit Sanktionen und dann auch mit einem wie auch immer gearteten Friedensschluss? Werden wir dann unsere Sanktionen sofort fallen lassen müssen? Werden wir die weiterbehalten müssen? Weil es wird auf jeden Fall ein schmutziger Deal werden. Da sind sich eigentlich alle einig, auch wenn es die meisten nicht laut aussprechen. Irgendeinen Kompromiss wird es erstmal geben müssen, so wie Deutschland sehr lange nicht gesagt hat, wir akzeptieren die deutsche Teilung, aber sie ist nun mal real. Auf sowas wird es ja irgendwie rauslaufen. Sollten wir dann alles fallen lassen aus Ihrer Sicht? Oder wie kann eine Einigung aussehen?
Ja, zunächst mal sind wir sehr weit entfernt von sogar diesem schmutzigen Deal. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Die Perspektiven sind gerade jetzt alles andere als positiv. Und zweitens, ich glaube, Ihre Frage sollte man wirklich differenzieren zwischen verschiedenen Aspekten, verschiedenen Arten von Sanktionen. Und beziehen Sie sich jetzt ganz konkret auf Wissenschaftssanktionen oder Sanktionen insgesamt? Weil wir haben ja umfassende Pakete, die beschlossen wurden.
Also bei Wissenschaftssanktionen weiß ich, was Sie sagen. Deswegen vielleicht können Sie es.
Ja, das ist ja klar, was ich da sagen werde. Bei Wirtschaftssanktionen ist die Situation tatsächlich kompliziert, weil wir nicht wissen, wie die Bedingungen des Deals aussehen werden. Und also sehr wahrscheinlich, die meisten von solchen Deals sehen auch mehrstufige Deeskalationspläne vor. Das bedeutet, dass wenn man Sanktionen auf einmal fallen lässt, man keine weiteren Anreize zur Deeskalation schafft. Und normalerweise erwartet man dann verschiedene Stufen von Deeskalation mit verschiedenen Arten von Sanktionen zu köppeln. Aber da entstehen tatsächlich sehr viele Fragen. Die eine Frage ist, ob man dann erwartet, dass nach diesem schmutzigen Deal die Konfrontation mit Russland dauerhaft weggehen wird. Ich glaube nicht, dass es der Fall sein wird. Ich glaube, dass nach dem schmutzigen Deal, zwar wird der Krieg vorbei sein, das ist unglaublich wichtig, aber andererseits die Konfrontation wird bleiben und die Blockbildung wird bleiben. Andererseits auch, wir müssen das auch ganz klar verstehen, wirtschaftliche Kooperationen sind essentieller Teil von unserem Wohlstand und ich sage das fast bei jedem öffentlichen Auftritt, den ich jetzt habe. Man muss ganz klar verstehen, wenn Sanktionen beschlossen werden, egal welche, es ist kein Grund, sie nicht zu beschließen, aber man muss dessen klar bewusst sein, jeder von uns wird deswegen ärmer. Es gibt da keinen Ausweg. Jeder Eingriff in freies internationales Wirtschaftsgeschehen macht jede und jeden auf der Welt ärmer. Gibt es keine Ausnahmen. Man kann sagen, wir akzeptieren Taten, wir ärmer sind, weil wir andere Ziele verfolgen. Das ist die Frage nicht an mich als Wissenschaftler, sondern an Gesellschaft, an Politik. Werturteilsfreiheit. Aber man muss dessen sehr klar bewusst sein, es gibt keine Alternativen. Wohlstand schafft nur Globalisierung, keine anderen Wege.
Dankeschön. Da gibt es natürlich auch wieder andere Ansichten, dass das aber ein ganz anderes Fass, das wir in dieser Runde nicht mehr aufmachen können und wollen. Herr Reinertz, haben Sie denn ein Szenario, wie das weitergeht? Sollte es eben zum Beispiel zu einem schmutzigen Deal kommen? Werden dann die Sanktionen gerade im Wissenschaftsbereich gelockert? Wird es dann wieder intensivere Kooperationen geben? Oder sagen Sie, wir haben jetzt eben wieder leider diese zwei Blöcke und wir müssen entsprechend agieren und dann tatsächlich schauen, dass wir nur noch mit demokratischen Staaten agieren und Projekte machen und auch bei China alles möglichst runterfahren? Wie ist da der Diskussionsstand bei Ihnen?
Was Prognosen angeht, sind die ja immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, glaube ich, heißt es. Deswegen würde ich mich da auch sehr zurückhalten und die Glaskugel hier in meinem Büro ist auch kaputt. Nein, aber deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube auch, dass das, was wir da sehen, ist, und das ist ja, glaube ich, auch die Komplexität, oder eine, das ist auch etwas, was neuer ist in dieser Situation, wie viele Variablen international konstant in der Luft sind und wie sich da was bewegt. Deswegen, ich bin selber Regionalwissenschaftler zu China ursprünglich mal gewesen, also habe da auch große Sympathien für Regionalstudien. Aber ich glaube, dass man da auch eben diese Fäden eher zusammenbringen muss und es sehr schwierig ist, aus einem Bereich dann darüber hinaus Gesamtprognosen abzuleiten. Ich glaube, was wir ich möchte da, wenn es darum geht, wo geht es hin oder was, wie wird sich die Lage entwickeln, ich glaube, da möchte ich nochmal davor warnen, uns generell unsere Möglichkeiten zu überschätzen. Oder wenn man sagt, wir nehmen Sanktionen zurück, dann wird alles besser oder wir schränken Freihandel ein oder wir drehen Globalisierung ein bisschen zurück oder nicht. Das liegt nur zu einem sehr bestimmten Teil bei uns tatsächlich in dem Behandlungsspielraum, der, glaube ich, als Deutschland und vor allem auch als Europa den man da hat. Ich glaube, da ist es wichtig, ob das zu besinnen, was man machen kann und wie man sein Gewicht und seinen Gestaltungsspielraum vielleicht erweitern kann und wie man auch Abhängigkeiten und Zukunftsszenarien begegnen kann, sich vorbereiten kann. Und da ist es, glaube ich, dann wichtig zu schauen, wie können wir das machen? Wo müssen wir jetzt Ressourcen investieren? Mit wem schließt man sich zusammen? Mit wem bringen wir noch wirklich politisch und wirtschaftliches Gewicht auf die Waage? Und das ist, glaube ich, das, was gemacht, oder das ist auf jeden Fall das, was gemacht wird in der Bundesregierung, in verschiedenen Ressorts. Im BMBF arbeiten wir zum Beispiel sehr stark daran, jetzt mit hohem Zeitdruck Lieferketten aufzubauen für grünen Wasserstoff, mit Ländern, die uns wohlgesonnen sind, auch langfristig Partnerschaften, die man da aufbauen kann. Dafür sind wir sehr viel international unterwegs. Die anderen Ressorts arbeiten da kohärent mit und an ihren entsprechenden Projekten. Ich glaube, das sind Sachen, die man machen kann. Man kann sich eben zusammenschließen und man kann, glaube ich, auch die Situation analysieren. Und da möchte ich gerne ein recht prägnantes Bild bringen, was Jörg Wuttke, der die Europäische Handelskammer in China leitet, häufig bringt, wenn er wie die Wirtschaft umgehen sollte, mehr mit den internationalen Herausforderungen, auch den Herausforderungen, denen sie sich in China gegenüber sieht. Und der sagt dann häufig, die Europäer spielen Fußball mit den Chinesen und die Chinesen spielen Rugby. Und dann werden die Europäer dann häufig getackelt und liegen am Boden und wundern sich und stehen wieder auf und spielen weiter Fußball. Und ich glaube, da ist zu wissen, welche Regeln werden gerade geschaffen, in welchem Spiel sind wir eigentlich und wie bereiten wir uns denn auf das nächste Tackling vor, beziehungsweise wie sind wir erfolgreich mit unserer Politik? Ich glaube, diese Fragen, die muss man sich noch ein bisschen mehr stellen und eben auch in der Wissenschaftscommunity, da finde ich, sind die Wissenschaftsorganisationen und die Allianz ist da sehr proaktiv gut unterwegs und hat da schon, macht da auch sehr gute Arbeit schon.
Dankeschön. Das Bild gefällt Ihnen gut, Frau Holberg, oder? Die Chinesen spielen Rugby und wir spielen Fußball?
Ja, aber das letztlich natürlich auf den Punkt bringt, was ich versucht habe zu erklären, dass nach unterschiedlichen Spielregeln gespielt wird und dass das einfach immer schwieriger wird, das aufrechtzuerhalten. Und das wären wahrscheinlich dann auch meine Abschlussworte dazu. Ich glaube, die Zeiten, wo man sich so durchwurschteln kann, sind vorbei. Die Zeiten, wo man schwierigen moralischen Entscheidungen aus dem Weg gehen kann, sind definitiv vorbei. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht von dem Dirigenten, der sich nicht distanzieren wollte. Ich kenne weitere Beispiele von chinesischen Autoren, deren Übersetzer im Konzentrationslager gelandet sind und die haben sich nicht geäußert. Aber das sind Sachen, die werden auch auf uns zukommen. Also was machen Sie, wenn Ihre Forschungspartner plötzlich irgendwie in eine Korruptionskampagne reingerät und im Knast läuft? Äußert man sich, ja? Also die Zeiten, wo man schwierigen moralischen Entscheidungen aus dem Weg gehen kann, und das sind alles Beispiele aus dem Kleinen, aber das sind die gleichen übertragen aufs Große, die sind vorbei. Und an die neuen Zeiten müssen wir uns da gewöhnen.
Das ist ein gutes Schlusswort, mit dem ich eigentlich am liebsten schließen würde, aber in Aufderhalde möchte ich dann doch noch kurz fragen, wie Sie sich denn aufstellen für die Zukunft? Haben Sie Szenarien, wie das weitergehen soll?
Vielleicht sind wir ein bisschen in einer beneidenswerten Position, insofern als wir ja nicht in den Ländern aktiv sind, sondern weil wir Menschen einladen und dort sehr frei sind, Kriterien anzulegen. Und das werden wir fortsetzen. Wir werden fortsetzen, Menschen einzuladen. Wir werden fortsetzen, Kanäle offen zu halten. Und ich bin froh, dass wir uns hier alle einig sind, dass diese Kanäle offen gehalten werden müssen. Aber wir werden auch fortsetzen, und dafür ist die Humboldt-Stiftung letzten Endes 1953 ja auch gegründet worden, im Wettbewerb der Narrative. Und das geht ja nicht nur um China, das geht ja auch beispielsweise um das Bild der Narrative in Afrika und in vielen anderen Ländern. Im Wettbewerb der Narrative, das freiheitliche, demokratische, westeuropäische vielleicht, Narrativ zu stärken. Das geht aber nur, wenn man auch gehört wird. Und gehört wird man nur, wenn man in Begegnungen hineingeht. Und deshalb werden wir weiter in Begegnungen hineingehen, aber wachsamer und wehrhafter als in der Vergangenheit.
Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für diese spannende Diskussion. Ich weiß nicht, ob Ihre Meinungsbildung jetzt klarer ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine ist es nicht geworden, aber ich habe sehr viele weitere Facetten mit reingenommen. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein ungemein komplexes Feld in dem ganzen Sanktionsbereich. Ich staune immer wieder, wie ratlos alle sind in dieser momentanen Situation. Ich möchte kein Politiker sein, ich möchte das nicht entscheiden müssen, aber ich glaube, wir haben zumindest unser Spektrum an Gedanken in diesem Bereich erweitert mit dieser Diskussion. Wie gesagt, wenn Sie dazu noch Meinung äußern möchten, das können Sie gerne auf Twitter tun unter dem Hashtag Ukraine-Panel. Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und freuen uns auf weitere Diskussionen und hoffen, dass dieses wichtige Thema auch in den Medien vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr Diskussion und Beachtung findet. Herzlichen Dank nochmal Ihnen allen und hoffen wir, dass wir bald über erfreulichere Dinge miteinander reden können. Vielleicht geschieht ja doch ein Wunder und dieser fürchterliche Krieg endet schneller, als wir alle denken. Dankeschön.